ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Für mich das Beste an der Band ist, dass der Schlagzeuger Thomas Hake heißt. Und das erinnert mich an das beste Bier der Welt, und zwar das beste Bremer Bier, Hakeback.
Ist doch schön, da hast du deine Connection mit der Platte.
Simon, willkommen in meinem Büro.
Hallöchen.
Na, wie geht dir das heute?
Mir geht's wie drei Bier und Whisky Cola.
Ja, wir haben uns für ein neues Modegetränk entschieden. Es nennt sich Whisky Cola. Deswegen
ganz neu auf dem Markt.
Es klackert so ein bisschen. Das ist das Eis. Denn wir sind hier nicht bei armen Leuten. Es gibt Eis und Spaß im Glas. Das war auch schon mal ein richtiges Scheiß-Intro, würde ich sagen.
Ja. Punkt. Und so sollte es jetzt auch in der Folge bleiben, bitte.
Ja.
Mit der Feststellung.
Null Problem.
Genau.
Ich glaube, fangen wir nochmal von vorne an.
Warte, ich trinke noch schnell drei Glas.
Simon, herzlich willkommen. Willkommen zurück am Mikrofon.
Hallöchen.
Hallöchen. Schön, dass du wieder da bist, wie so oft. Ich hoffe, du hast Sitzfleisch und Gesprächsbedarf mitgebracht.
Na klar.
So, Simon und ich unterhalten uns genau wie viele von euch da draußen extrem viel über Musik. Manchmal so viel über Musik, dass es schon fast nicht mehr lustig ist. Und wir kommen immer wieder auf das Thema, dass wir über Platten sprechen. Oft erzählt Simon dann von Platten, die ich überhaupt nicht kenne. Und ich manchmal kontrolliere ich gar nicht, ob es diese Platten wirklich gibt. Ich glaube, manchmal denkt Simon sich Platten aus, einfach nur um wichtig zu kommen. Aber es passiert tatsächlich relativ oft, dass Simon von Platten erzählt, die ich überhaupt nicht kenne. Darum soll es heute hoffentlich nicht gehen. Aber wir haben uns überlegt, dass wir mal in unserem Selbstfindungskurs darüber sprechen, welche Platten uns geprägt haben. Gar nicht mal, also vielleicht klingt das etwas hochtrabend, aber es ist sehr schwer auch. Es ist tatsächlich sehr schwer, ein geiles Thema, was aber total lahm klingt, wenn man es anmoderiert, anzumoderieren. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe es, 1A. Aber lass uns doch einfach über ein paar Platten sprechen, die für uns sehr wichtig sind. Aus welchem Grund auch immer. Man hat ja als Fan und Musiker diverse Scheiben auf Lager, die einem irgendwie, die man vielleicht auch nach 20 Jahren immer wieder auflegt und die einem immer wieder in den Arsch treten irgendwie.
Ja, weil man die geil findet oder weil die einen beeinflusst haben. Gar nicht mal so, ey, jetzt will ich auch solche Mucke machen, sondern die eigene, den eigenen Sinn für Ästhetik geprägt haben.
Ja, und ja, vielleicht auch gar nicht unbedingt so in dem Sinn, dass man jetzt ja davon direkt beeinflusst ist, musikalisch. Aber dass einfach so Platten sind, die einem, ich weiß es auch nicht so genau.
Ja, man merkt, also es gibt schon allein bei der Definition oder bei der Festsetzung dieses heutigen Themas ist schon komplett schwer. So, ich habe so verstanden, dass wir jetzt jeder drei Platten aus dem Sack lassen, die einen dahingehend geprägt haben, dass sie den eigenen Sinn für die eigene Ästhetik und wie man Platten aufnimmt, wahrnimmt und Musik, wie Musik für einen funktioniert. So, das so, solche Platten habe ich mir ausgesucht.
Okay.
Geht das bei dir in eine ähnliche Richtung, Simon?
Mit Abstrichen vielleicht. Ich habe mir drei Platten ausgesucht, die mich früh geprägt haben. Musikalisch irgendwie, aber auch vom Sound. Und doch, musikalisch und vom Sound, würde ich sagen. Also, ja, doch schon, das sind so die für mich die zwei Eckpfeiler irgendwie, aber gar nicht unbedingt so, dass die jetzt einen direkten Einfluss auf mein musikalisches Schaffen hätten. Mit Sicherheit wird es so ein bisschen mit auch in meine Musik mit einfließen. Davon muss man ja ausgehen, wenn es so Platten sind, die man seit ja Dekaden regelmäßig hört, so, dann bleibt es ja auch nicht aus, dass das in die eigene Musik vielleicht als Einfluss irgendwann einfließt, so, aber nicht bewusst, würde ich sagen. Es sind vielleicht
Also die ersten 5 Minuten waren jetzt auf jeden Fall schon mal richtig reelles Rumgeeier. Dafür erstmal.
Ja, den haben wir uns verdient,
den Applaus. Den haben wir uns verdient und wir fangen jetzt einfach nochmal an. Simon und ich haben uns heute zusammengesetzt, um was ganz Ausgeflipptes zu machen, und zwar über Musik zu reden. Und zwar basierend, jeder darf 3 Platten mit in den Ring bringen und über diese jeweils 3 Platten unterhalten wir uns. Und wir beschreiben, warum die Platten für uns wichtig waren und was sie mit uns gemacht haben und warum sie immer noch die Macht haben, Sachen mit uns zu machen nach all den Jahren. 3 Platten haben wir uns als Limit gesetzt. Mal gucken, ob wir das schaffen. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin sehr gespannt, was du dabei hast, Simon. Du bist wie immer mäßig interessiert, was ich dabei habe. Ich werde es trotzdem erzählen.
Nein, ich bin hochinteressiert, Hanno.
Grundsätzlich ist es ja so, viele Platten in seinem Leben, die einen später noch prägen, jetzt so von der Musikrichtung, aber auch von der Soundästhetik oder sonst was, lernt man ja durch Zufall kennen. Man geht ja nicht in den Laden und sagt so, also es sei denn, man ist ich, so von wegen, gebt mir eure geilsten Platten. So, aber oft, da liegt irgendwo eine Platte rum oder man liest was über eine Platte, gerade in jungen Jahren, oder man kriegt ein Tape überspielt vom Kumpel oder sonst was so. Ich habe angefangen, kannst du benennen, als du das angefangen hast, bewusst und gezielt Musik zu hören, dass du dir Platten aufgelegt hast, was war das für Musik?
Uff.
Ja, jetzt will ich es aber wissen, Simon.
Jetzt willst du es aber wissen. Schon
die grobe Richtung reicht.
Ja, doch schon irgendwo zwischen Grunge, Punk und Metal so. Das waren so meine Einstiegs. Das war so meine Einstiegsdroge, aber erstmal noch relativ undefiniert. Aber so härtere Gitarrenmusik irgendwie ist schon, kann man schon sagen, war so der Aufhänger.
Das war bei mir ganz genauso. Als ich angefangen habe, Musik zu hören, bewusst Musik zu hören, war ganz klar, Gitarre, Schlagzeug, Bass ist Chef im Ring. So, ne? Andere Leute fangen an, Musik zu hören, die hören Techno oder die hören Hip-Hop oder Prog-Rock oder Pop oder sonst was.
Ja.
Alles vollkommen legitim, aber für mich war vollkommen klar, als ich das erste Mal das Gefühl hatte, Alter, das ist geil, und bewusst mir Musik aufgelegt hat oder bewusst das Radio lauter gedreht habe, wenn irgendwas kam, was ich mochte, das war immer Gitarre, Bass, Schlagzeug, Ende aus, Nikolaus. So, das kann ich schon so unterschreiben. War das bei dir ähnlich?
Ja, ich habe in den 90ern auch tatsächlich viel Hip-Hop gehört, amerikanischen, so East Coast Hip-Hop, New York.
Tatsächlich.
Habe ich tatsächlich und mag ich auch bis heute noch
gerne. Mag ich auch sehr, sehr gerne, aber ich bin immer wieder überrascht. Du bist so ein vielschichtiger Typ, Simon.
Ja, wie ein Chamäleon, was keiner mag.
Ja, so. Aber das war genau das Ding. Und Gitarre, Bass, Schlagzeug mochte ich eigentlich so simpel wie möglich. Und als ich angefangen habe, wirklich viel und regelmäßig Mucke zu hören, war Punk Chef im Ring. Das heißt, wenn wir jetzt über Platten sprechen wollen, deren Produktion, deren Sound, deren Ästhetik uns geprägt hat, so, ist das erstmal ganz lustig, weil ich erstmal lange Zeit gebraucht habe, um überhaupt für mich festzustellen, was bedeutet das überhaupt. Denn ich habe angefangen, Musik zu hören damals, wo Produktion als solches überhaupt keine Rolle spielte.
Ja.
Wo es darum ging, so, ey, das kann auch mit einem Kassettenrekorder aufgenommen sein. Es geht immer nur ums Feeling. Es geht, oder Mucke gehört, die so hart war, dass überhaupt kein Platz in dem Sinne für Produktion war oder sonst was. So dementsprechend, was das Produktion als solches ein Instrument ist, wenn man so will, habe ich erst viel, viel später begriffen. So, dass es gar nicht immer die Songs sind oder die einen so prägen, sondern oft ein ganz bestimmter Sound einer Platte.
Ja, ich erinnere mich, wo du das gerade so sagst, ich erinnere mich auch, als ich noch überhaupt keine Ahnung von Instrumenten wirklich hatte, als ich gerade anfangen wollte, Gitarre zu spielen, da weiß ich noch, dass ich irgendwie nicht richtig auseinanderhalten konnte, warum auch teilweise Gitarrenriffs auf Metalplatten so explosiv klingen. Aber es war halt oft, weil auf vielen Metalplatten die Rhythmusgitarren oder die Bassdrum, das Schlagzeug, auf die Rhythmusgitarren gespielt werden. Und das konnte ich ganz am Anfang überhaupt nicht auseinanderhalten. Und das hat mich total umgeflasht. So. Und ich dachte mal so, hä, was muss ich machen, als ich auch meine erste Gitarre hatte, was muss ich machen, um dass das so explosiv klingt? Das habe ich nicht gleich geschnackelt. So.
Ich kann behaupten, dass die meisten Platten, die heute bei mir noch bleibenden Eindruck hinterlassen haben und mich sicherlich in eine Richtung gelenkt haben, eigentlich sehr simple Platten waren.
Mhm.
Das kann ich definitiv sagen, denn letztendlich ist es so, wenn ich sage, so Gitarre, Schlagzeug, Bass, so, dass es ja letztendlich darum geht, das sind ja sehr simple, wie sagt man, Zutaten, so, ne? Und die überhaupt bewusst in Szene zu setzen, da muss man schon sehr viel Kreativität mitbringen, so. Ich würde trotzdem den Ball jetzt gerne zu dir spielen. So, was ist eine deiner drei Platten, wo du sagst, das hat dich nachhaltig geprägt? Gar nicht mal jetzt so von der Mucke, sondern einfach so, diese Platte, die hat dich und dein Tun, dein Erleben als Musiker geprägt und eventuell sogar verändert.
Ich würde sagen, eine Platte, die da eine ganz große Rolle spielt, ist Crowbars Sonic Access in its purest form. Ich erinnere mich noch, als die Platte rauskam, das war so 2000, 2001 rum.
2001, glaube ich, ja.
Ja. Das war für mich, ich habe ein Review gelesen, glaube ich, im Metal Hammer irgendwie. Und ich kannte die Band schon auch dank eines Metal Hammer Samplers von der Platte davor, von der Equilibrium. Ich kann das Wort gerade gar nicht aussprechen. Was zur Hölle?
Konnte ich noch nie aussprechen.
Ja, ich werde es auch jetzt nicht mehr nochmal versuchen, um mich nicht weiter zum Larry zu machen.
Wir wissen, was gemeint ist.
Richtig. Jedenfalls kannte ich die Band schon so ein bisschen. Und die Platte davor hat bei mir auch schon was ausgelöst. Aber bei der Sonic Access in its purest form war irgendwie alles nochmal ein bisschen fetter so. Ja, also die Platte klang von Anfang an richtig geil. Und Die Songs waren alle gut, ja, von vorne bis hinten ist die Platte fett. Und das war die erste Platte, oder nicht die erste Platte, aber eine der prägenden Platten, wo ich sagen würde, die mir damals so richtig viel gegeben haben, auf jeden Fall. Und die für mich, ja, doch ein bisschen den Horizont erweitert haben, irgendwie. Auch gerade was moderne, harte Mucke angeht, die aber nicht irgendwie so New Metal war oder so, weil das war ja dann auch immer oft so, ja. Ich stehe ja bis heute auf wirklich tiefgestimmte Gitarren und um 2000 rum hieß tiefgestimmte Gitarren und Heavy Mucke halt leider auch oft New Metal so. Und auch wenn ich da ein paar Sachen auch mitgenommen habe in dem Alter.
Mit verschuldet hast vielleicht sogar.
Das würde ich nicht sagen. Dazu war ich noch zu grün hinter den Ohren, aber die Crowbar-Platte war dann für mich so ein bisschen so, das klingt nicht oldschool im Sinne von, ne, nach traditionellem Metal so, sondern es waren tiefgestimmte Gitarren so, aber und die Musik war hart, aber gleichzeitig auch super emotional so. Das hat mir damals schon echt so ein bisschen, ja, doch so ein bisschen den Horizont erweitert.
Aber lass uns, dann würde ich gerne ins Detail gehen. Wenn du sagst, es hat den Horizont erweitert, was genau ist das? Ist das die Ästhetik des Sounds, wie die Platte aufgenommen ist? Ist es der Gitarrensound per se? Ich bin ja ein Laie, ich kenne mich mit Crowbar nicht genug aus. So. Aber ja, als ich die Platte nochmal neulich wieder gehört habe, fand ich, dass die Gitarren Pantera-Vibe hatten. Ist das falsch?
Nein, das ist sogar ziemlich interessant, dass du das sagst. Nämlich wurden die Gitarren auf der Platte mit Transistoren-Amps von Randall eingespielt und darauf hat ja auch Dimebag geschworen.
You see, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. So. Und ich habe die Platte neulich mal wieder gehört und durchgeskippt. So. Und da dachte ich, da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Dass die Gitarren extrem Pantera-Vibe haben, die Randall-Amps erklären das. Und die zweite Sache ist, dass ich finde, dass die Drums einen unglaublichen 90s-Charakter haben.
Total, ja.
Was macht diesen 90s-Charakter der Drums aus?
Das kann ich dir ganz genau nicht sagen, leider. Das, also über den Gitarrensound kann ich dir ein bisschen was verraten.
Weil die Platte kam 2001 und ich finde, die klingt, also und das meine ich im positiven Sinne, eigentlich für 2001 nahezu altbacken.
Ja.
So,
naja, ich sag mal so, Crowbar existierten zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine ganze Weile. Und ich glaube schon auch, dass die so ein bisschen die alte Schule auch zelebrieren, so. Ja, ich glaube nicht, dass Crowbar versucht haben, besonders modern zu klingen zu der Zeit, sondern dass die sehr genau wussten, wie sie klingen wollen. Und ganz ehrlich, ich finde, dass sich der Gitarrensound von Crowbar auch bis heute, die Band gibt's ja auch noch, bis heute fundamental fast nicht verändert hat.
Spielen die immer noch die Randall-Amps?
Nicht zwangsläufig, die haben schon auch ein paar andere Sachen gespielt zwischendurch, aber grundsätzlich hat sich der Gitarrensound nicht stark verändert.
Spielt irgendjemand noch Randall-Amps heutzutage?
Ich denke schon, ja.
Ja gut, aber was ich meine, natürlich, irgendwer, ganz bestimmt, aber gibt es da irgendwelche Bands, die das...
Ja, es gab, interessanterweise vor ein paar Jahren hat so ein YouTuber, Ola Englund heißt der...
ist mir bekannt.
Ja, der hatte bei Randall so einen Signature-Amp und zwar hieß der Amp Satan, Randall Satan.
Kreativ.
Sehr kreativ und den haben tatsächlich kurzfristig auf Tour Meshuggah gespielt. Meshuggah haben ja lange digitale Lösungen gespielt, ja, allein Six, X-Effects und als die angefangen haben, wieder Röhren-Amps zu spielen, haben die eine Zeit lang diese Randall Satan-Tops gespielt.
Achso, aber das Top ist ein Röhren-Amp.
Das ist ein Röhren-Amp, ja.
Verstehe, Crowbar.
Mhm. Aber Randall hat auch, glaube ich, nach wie vor Transistoren-Amps im Angebot.
Hast du einen Lieblingstrack auf der Platte?
Auf der Crowbar-Platte?
Ja.
Der Opener ist einer der Bands größten Hits, The Lasting Dose. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für die so ein Mega-Hit. Ich fand auch den Song Repulsive in its Splendid Beauty immer sehr cool. Der ist noch so ein bisschen emo-mäßiger, also im Metal-Kontext versteht sich. Und dann als so ziemlich härteren Song würde ich sagen Suffering Brings Wisdom. Das ist auch ein sehr geiler Song, den übrigens My Primitive Men auch gecovert haben. Empfehle ich an dieser Stelle unbedingt auch mal das Cover auszuchecken.
Ich habe, als du mir gesagt hast, gesteckt hast, dass du die Platte mitbringen würdest, habe ich durchgehört und mir ist der Song Awakening im Kopf geblieben.
Okay.
Das finde ich eine sehr, sehr starke Nummer.
Mhm.
Ich finde, ich weiß nicht warum, aber das gefiel mir am besten.
Alles klar.
Ich kannte die Platte nicht. Ich kenne, die Leute wären schockiert, was für Bands und für Platten ich nicht kenne und was für Musik ich eigentlich höre. Es ist, kannte ich nicht. Crowbar, ich habe nicht eine Crowbar-Platte. Ich habe nicht mal einen Crowbar MP3s auf dem iPod oder so, glaube ich.
Schade.
Ja, gut, vielleicht ändert sich das eines Tages.
Eines Tages, ja.
Crowbar, du bist ja leidenschaftlicher Vinylsammler. Hast du die in 6 verschiedenen Ausführungen?
Die Platte ist sehr spät überhaupt erst auf Vinyl rausgekommen, in den letzten 5 Jahren, irgendwann würde ich jetzt mal so über den Daumen schätzen und auch nur in einer farbigen Ausführung, aber die habe ich natürlich. Weißt du, was witzig ist, wo du die Frage gerade stellst? Als ich angefangen habe, Vinyl zu sammeln, hatte ich so eine Art Wishlist irgendwie, was für Platten ich auf Vinyl gerne hätte. Und da standen nicht nur Sachen drauf, die schon mal gepresst worden sind. Und ganz oben stand diese Crowbar-Platte, die es damals einfach nicht auf Vinyl gab.
Wenn du unterm Strich, warum ist die Platte so geil? Also ich meine, du sagst jetzt ganz viele verschiedene Sachen, aber wenn du das irgendwie so in a nutshell, wenn du jemandem beschreiben müsstest, so ey, das ist für dich als Musiker prägend gewesen. Was ist das, was du davon mitgenommen hast? Also
was ich mitgenommen habe, glaube ich, von Crowbar und dieser Platte vor allem damals, war, dass Musik durchaus irgendwie hart, aber auch sehr emotional sein kann. So. Und ich finde, dass Crowbar so eine Band sind oder auch damals zu der Zeit waren, die schon viel Soul auch in der Mucke haben, so. Ja, gerade der Sänger, diese gepressten Vocals irgendwie, die doch irgendwie, ja, auch emotional gequält klingen. Und ich glaube, dass es auch bei der Band immer so ein bisschen der Faktor war, ja, dass es immer so ein bisschen auch Problembewältigungsmusik für die selbst waren. Und das ist eigentlich für mich bei der Platte, glaube ich, der entscheidende Punkt. Harte Musik, also harte und emotionale Musik, dass sie das sich nicht ausschließt. So. Und ich finde die Platte persönlich, ich mag die Produktion, ich mag den Transistoren-Gitarren-Sound auf der Scheibe. Ich finde es cool, dass die das so durchgezogen haben, den Stiefel. Weil das halt, ne, es ist jetzt nun nicht gerade, also den Puristen-Daumen kriegt man dafür nicht so. Ne? Und es ist aber trotzdem untrennbarer Teil ihres Sounds. So. Und ja, auch diesen 90s Drum Sound. Ich finde es durch und durch sympathisch, die Platte. Und ja.
Ich habe als erste Platte eine Platte mitgebracht, die eigentlich gar nicht von besagter Band meine Lieblingsplatte ist, aber sie steht stellvertretend für die gesamte Ästhetik dieser Band. Und ich habe diese Platte gewählt, weil sie so ziemlich die Band auf ihrer Hochphase, auf ihrem Zenit ihres Schaffens widerspiegelt. So. Mhm. Und ziemlich gut sich anhand dieser Platte ziemlich gut beschreiben lässt, warum diese Band so gut funktioniert und warum nur diese Band klingt, wie diese Band klingt. So. Und es ist Zeit, über AC/DC zu reden.
Ah, nicht die Tagesschau.
Es ist nicht die Tagesschau, es ist AC/DC. Und ich habe mir AC/DC Back in Black ausgesucht. Und auch dafür kriegt man ganz bestimmt jetzt keinen Sonderpreis für besonders kreative Platten, die man mitbringt. So. Aber die Platte spiegelt extrem gut wider, warum diese Band so gut funktioniert. Wenn man sich fragt, so ja, okay, warum hat mich das so geprägt? Warum hat mich das so mitgenommen? Abgeholt, wie man in Neudeutsch sagt.
Ja.
Die Frage ist, warum ist das so geil? Die Band und die Platte und die komplette Produktion ist ein perfektes Beispiel für geile Musiker, geile Songs und eine geile Energie, die es nur gibt, weil diese 5 Individuen zusammenkommen und so zusammenspielen, wie jeder Einzelne spielt.
Mhm.
Und das, nochmal zurück, was wir ganz am Anfang gesagt haben, für mich war Gitarre, Bass, Schlagzeug, Chef im Ring. Aufgrund dieser Simplizität ist es so wahnsinnig schwierig, das extrem geil einzufangen, ohne dass das altbacken, langweilig oder ja, stumpf irgendwie klingt, dass du das noch so und es gibt meiner Meinung nach keine Band auf der ganzen Welt, die das so derbe drauf hat wie AC/DC, eine Band, eine Rock'n'Roll-Band einzufangen, wie sie klingen sollte und die dadurch überzeugen kann, indem sie genau so abgebildet wird, wie sie wirklich sind. Ne? AC/DC, Back in Black, perfektes Beispiel für, ne, die ist jetzt 40 Jahre alt, die Platte, so, ne? Wenig technisches Equipment, du hattest Mikrofone, ja, ein Mischpult und eine Bandmaschine. So, da war nichts mit Pro Tools, da war nichts mit Logic, nichts mit Cubase oder dies und das. Wo es nur darum ging, ey, wir müssen irgendwie ein Setting, ein Recording-Setting schaffen. Eigentlich bestechen diese Platten, die ich mitgebracht habe, außer jetzt eine davon, dadurch, dass sie eigentlich ganz wenig Produktion haben, weil Produktion steht ja auch oft stellvertretend für ganz viele Knöpfe drehen, um Highlights zu schaffen, um einen bestimmten Sound zu schaffen oder sonst was. AC/DC Back in Black und fast alle AC/DC-Platten, außer jetzt vielleicht ein paar von den 80er-Dingern, die ich auch sehr, sehr schätze, die hatten ja nur ein Ziel, und zwar die Band komplett nackt abzubilden. Und das hat bei AC/DC unglaublich gut geklappt. Und deswegen habe ich dieses doch sehr, ja, sehr bekannte Beispiel gewählt, weil es halt einfach bei der Platte perfekt abgebildet wird. Also, wenn du sagst, du hast nur Mikrofone und die Band und ihr Equipment, Mischpult, um die Lautstärken zu verwalten, und eine Bandmaschine als Medium, um das aufzunehmen, da musst du halt Erfahrung haben. Um eine gute Platte zu machen, brauchtest du Erfahrung. Sprich, das wenige Equipment, was man hat, musstest du perfekt beherrschen. Du musst einen genauen Plan haben, ein genaues Ziel haben, eine genaue Vorstellung haben. Und bei AC/DC war das ganz klar. Das ist natürlich auch der Ästhetik der Band und ihren, was sie selber wollte, geschuldet. So von wegen so, ey, wir sind eine eindimensionale, primitive Rock'n'Roll-Band und wir wollen das genauso abbilden. Und man hatte nicht viel Auswahl. Das sind alles Sachen, die ich gerade beschrieben habe, die kannst du mit Plugins nicht zaubern oder mit tollen Outboard-Gear oder sonst was. Wenn diese Magie, um so eine Platte zu machen, nicht aus den Händen, zu 99,9% aus den Fingern der Musiker kommt, ist das unmöglich. Die Magie muss von den Musikern kommen. Und ich finde, das ist eine interessante Zeit in den 70ern und auch noch früher 80ern, aber auch 60er und so. Es gab irgendwie zwei Wege. Bei AC/DC war das immer so, ich fang mit dem einen Weg an, so Bands, die schon immer durch Bombast bestochen haben, die gab es in den 70ern auch schon, Bands wie Queen oder sowas. Sachen, die dir dann an einer Produktion vielleicht nicht so gut gefallen, versucht man in Sachen zu ertränken, die einem besonders gut gefallen. Und das ist auch heute bei Produktion noch ein sehr, sehr großes Problem. Das heißt, du bläst die Platte komplett mega krass auf und dann sind da Sachen, eventuelle Schwachstellen oder so. Aber bei AC/DC gibt es keine Schwachstellen. So, das finde ich halt immer wieder interessant. Weil du hörst, was die Band wirklich macht. So, es ist nichts produziert, es ist nichts kaschiert auch, und es ist nichts künstlich hergestellt. Kein Aha oder kein Momentum ist irgendwie künstlich erstellt im Studio. So. Und das finde ich immer ganz geil.
Ja.
Und bei AC/DC, die hatten immer diesen puristischen Weg, wie auch Bands, finde ich, wie, keine Ahnung, wie Rolling Stones das früher auch hatten, Led Zeppelin hatten. Sachen, die dir nicht gefallen. Du arbeitest so lange mit dem Verschieben der Mikrofone und mit dem Sound, der aus den Amps kommt, und Sachen im Raum rumschieben, bis du genau das hast, was du willst. So, fix it in the mix gibt es da nicht. So. Das heißt, das, was du nicht mochtest, hast du komplett weggenommen und weggelassen, damit von dem, was du eigentlich willst, die Essenz deiner Produktion, die Essenz des Sounds der Band, nur das übrig bleibt. Und dafür finde ich es Back in Black, auch die Highway to Hell, ein unglaublich gutes Beispiel. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das finde ich sehr, sehr, sehr krass bei der Platte. Ich meine, es ist ein ewig langes Spiel, so seitdem es AC/DC gibt, versuchen Leute, den Gitarrensound von AC/DC zu kopieren.
Ja.
Millionen von Musikern versuchen insbesondere diesen ikonischen Gitarrensound zu kopieren. Man kann sich alles kaufen. Man kann sich eine Signature Angus Young Gitarre kaufen, ein Signature Amp. Man kann sich sogar dieselben Mikrofone kaufen. Man kann sogar in dasselbe Studio gehen, wo das aufgenommen wird. Das Problem ist, sobald Angus Young nicht diese Gitarre spielt, klingt es nicht so. Mhm. Und warum ich diese Platte einfach so geil finde, oder allgemein diese Platten aus dieser Ära, die auf diese Art und Weise aufgenommen wurden, so puristisch aufgenommen wurden, dass es kein Netz und doppelten Boden gab. Wenn die Band nicht 100% geil war, dann konntest du die, dann konntest du das nicht erzielen, dieses Endergebnis. Finde ich, wie gesagt, du hattest nichts. Ein paar alte, die wurde damals mit so ein paar alten Neumann-Mics aufgenommen, gut positioniert. Und die Positionierung der Mikrofone für den Raum und für die Gitarren-Amps auch jedes Mal der Stimmung des Sounds angepasst. Aber in erster Linie war es Rumschieberei von Mikrofonen, von natürlich zugegebenermaßen guten Mikrofonen. Und dann kommen natürlich so ein paar Details, die man eben auch nicht reproduzieren kann. So, ne? Wissen Nerds wie ich wissen das, aber zum Beispiel, dass Angus Young seinen Gitarrensound mit dem Wireless-System im Studio aufgenommen hat.
Ach was.
Ja, weil dieses Wireless-System namens Schaffer-Wega Diversity System so einen besonderen Mittenboost oder so hatte und kein Kabel konnte das wiedergeben und standen sie da, tollstes Equipment und irgendwann so irgendwas fehlt. Es klingt nicht wie wir live und es ging ja bei AC/DC wie bei keiner anderen Band. Es ging darum, wir müssen so eingefangen werden, wie wir live klingen.
Ja.
Und dann, ja, ey, was machst du live anders? Ja klar, mein Wireless-System. Und dann war alles gut.
Ha.
Sehr, sehr, sehr interessant.
Ich finde den Punkt, den du gerade sagtest, eben, ne, dass es eben kein Netz und doppelten Boden gibt und so. Ich muss sagen, auch wenn ich dafür Respekt habe, ich finde es nicht immer wichtig, wie eine Platte produziert worden ist, wenn das Ergebnis mich halt abholt. So.
Ich finde es auch nicht immer wichtig. Ja. Ich finde es nur extrem faszinierend.
Ja.
Es gibt auch Platten, die sind anders produziert, die finde ich unglaublich. Aber ich finde für mich, dass AC/DC halt einfach ein unglaublich, für mich meine ganze musikalische Ästhetik und Wahrnehmung von Musik, wie Musik zu funktionieren hat, für immer nachhaltig geprägt hat. Mehr, viel mehr als alle anderen Bands.
Ja.
Und wer etwas über Produktion und Sound und Magie von AC/DC-Platten lernen will, der muss nicht darüber lernen, hey, welches Mikrofon wurde wie benutzt oder welche Gitarrenbox, sondern die Leute müssen verstehen, was macht eine gute Band aus? Wie schafft man in einem Bandkonzept mit 5 Leuten Platz für den anderen? Wie schafft man Platz fürs Gitarrensolo? Wie nimmt man sich zurück, damit das, was in dem Moment, in dem spezifischen Song wichtig ist, scheinen kann, nach vorne kommt und so? Es geht Dynamik. So. Und das, finde ich, kommt bei der Produktion unglaublich geil raus. So, Man ist ja in einer Zeit aufgewachsen, wo jeder ein Studio hat. Man hat einen Computer zu Hause, weißt du, jeder kann Platten aufnehmen, so, ne? Und ich war auch schon in sehr teuren Studios mit den tollsten Outboard-Equipment, unglaubliche Kühlschränke voll funkelnder Knöpfe und hast du nicht gesehen. Und neulich war ich hier in Florida in einem Studio und hab was aufgenommen und meinte so, und der Typ hatte da eigentlich echt nur seinen Rechner stehen und so ganz wenig Zeug. Und ich meinte so, ja, wo ist denn das ganze geile Zeug, Alter, was das nachher alles macht, dass es geil klingt. Und er meinte so, ey, wenn dein Gitarrensound nicht geil ist und der Song nicht geil ist, deine Performance nicht geil ist und du das Ganze auch nicht spielen kannst und die Idee auch nicht gut ist, dann bringen dir diese ganzen Kühlschränke, diese ganzen Bonbon-Tüten nichts, überhaupt nichts.
Mhm.
Und das ist etwas, woran ich mich selber immer wieder daran erinnern muss, so dass es einfach zu 99% aus den Fingern kommt. Das ist die Performance, so, weißt du. Also wie viele Platten finden wir unglaublich geil, die mit den primitivsten Mitteln aufgenommen sind,
ja,
und einfach gut funktionieren, weil einfach die Musiker untereinander eine gewisse Magie und einen Moment geschaffen haben. So. Und
absolut,
das,
ja,
das finde ich immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern. Und das finde ich oft motivierender und beflügelnder, als solche Bombastproduktion, wo man überhaupt nicht weiß, wohin man zuerst hören soll und der eigentliche Song und der Moment begraben wird. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Man darf ja nicht vergessen, ganz kurz,
ja,
dass AC/DC Back in Black nach Michael Jackson Thriller die meistverkaufte Platte aller Zeiten ist.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Jetzt kommst du.
Jetzt komme ich mit einer Platte, die bestimmt nicht so oft verkauft worden ist.
Ich bin ganz gespannt.
Nee, ich habe mir hier mal ein äußerst, wie soll ich sagen, so ein Proto-Release für moderne Produktionen ausgesucht. Moderne Produktion, wie du schon gerade sagtest, ja, jeder kann zu Hause am Computer seine eigene Platte aufnehmen und mit einem guten und damit auch gute Ergebnisse erzielen, keine Frage. Die erste Platte, von der ich weiß, dass sie von einer großen Band quasi veröffentlicht worden ist und bei der eigentlich die Eckpfeiler, ja, der Drum und der Gitarrensound nicht aus dem fetten Studio kam, sondern aus dem Computer, ist die Catch 33 von Meshuggah. Und da ist es so gelaufen, dass die, also so wie ich es rausfinden konnte, ist es so gewesen, dass es aus irgendeinem Grund Zeitmangel gab, die Platte fertig zu machen. Und die Band hat sich dann entschlossen, die Gitarren und also die Drums nicht in einem Studio aufzunehmen, sondern zu programmieren. Und zwar mit Drumkit from Hell. Das war damals noch relativ fresh so, Mitte der 2000er. Und,
hat der Drummer das von Meshuggah nicht auch selber erstellt?
Genau, also der ist da auf jeden Fall involviert. Und die Drum-Samples bei Drumkit from Hell sind aus seinem Drumkit. Also ich sag mal, da... Und ich finde, das legitimiert die Sache auch so ein bisschen. Ja, also er
nochmal, ist mit, ich möchte... Ich sag gar nicht, dass das eine besser ist als das andere.
Auf jeden.
So.
Ich finde aber, das legitimiert es besonders, weil er mit seinem eigenen Drumkit in ein Studio gegangen ist, dann mit diesem Drumkit Samples aufgenommen hat und dann mit den eigenen Drum-Samples quasi seine Platte programmiert hat. Ich finde, das ist auf jeden Fall mehr als akzeptabel. Aber ich finde es schon für eine Band, die doch durchaus mittlerweile vor besonders schon etwas größer ist, so fand ich das schon sehr interessant. Und der Punkt ist, ich habe die Platte erst ein bisschen später für mich entdeckt, so ein, zwei Jahre später, weil ich fand erst diesen Wechsel bei Meshuggah irgendwie auf Achtseiter-Gitarren, da bin ich nicht sofort rangekommen. Also die Nothing rausgebracht haben, das war die erste Platte, wo sie die Gitarren so tief gestimmt haben, fand ich zwar die erste Single total geil und so ein, zwei Songs, aber irgendwie ging mir das nicht so direkt rein. Und ich weiß noch, ich habe dann Meshuggah eine Weile nicht gehört. Ich mochte die alten Sachen irgendwie mehr. Die waren so mehr aggressiver, Industrial Metal, so ein bisschen. Die Platten davor, Chaos 4 und die Destroy, Raise and Proof. Und ja, ich bin da nicht gleich so rangekommen. Und dann habe ich die irgendwann nochmal nach langer Zeit aufgelegt. Und dann hat mich die Platte auch so ein bisschen, hat mich die Platte so in Trance gespielt, ja. Und eigentlich mag ich das Konzept auch gar nicht. Ich mag keine überlangen
Songs. Es ist ein Konzeptalbum, richtig? Ich glaube, ich habe auf Wikipedia gelesen, es ist ein Konzeptalbum, ein durchgehender Song.
Ja.
Wikipedia sagt mit Jazz-Fusion-Elementen.
Nein.
Das ist natürlich, also das schenkst du einem Punker wie mir, wenn du willst, dass er sich umbringt.
Ja, ist auch...
Aber Wikipedia sagt das, Simon.
Ja, dann müsste man Wikipedia vielleicht mal...
Also keine Jazz-Fusion-Elemente?
Nee, kann man wirklich nicht sagen bei der Platte, nein. Die Platte hat vielleicht so ein paar Prog-Metal-Elemente hier und da, aber im Grunde genommen ist die Platte sehr... Also die Riffs sind sehr primitiv teilweise, aber wirklich fett. Und die Platte hat eher so einen Science-Fiction-Vibe für mich eigentlich. Und ich mag eigentlich gar nicht, dass also so einen langen Song, ja, so einen 50 Minuten langen Song, damit kannst du mich eigentlich auch um Block jagen. Ich mag Musik mit Überlänge nicht besonders gern. Und das ist auch der Grund, warum ich mir die Platte nicht sofort angehört habe. Aber als ich mich dann irgendwann doch nochmal erbarmt habe, hat es mich doch ziemlich umgehauen, weil ich finde, dass jedes Riff auf der Platte geil ist, die Platte aufgrund ihrer stoischen, repetitiven Musikalität einen auch so, die spielt einen in so einen Rhythmus rein irgendwie, so, den man sich einfach nicht erwehren kann. So. Und das hat mich schon dann doch ganz schön geflasht, muss ich sagen, weil die es geschafft haben, damit mit diesen teilweise wirklich extrem lang gespielten Riffs irgendwie einen eben doch so ein bisschen einzulullen und auf im besten Fall in Trance zu spielen oder irgendwas und so eine ganz spezifische Atmosphäre aufzubauen. Und ja, dann waren natürlich Achtseiter-Gitarren damals auch noch ziemlich frisch so, und ich würde sagen, dass bei der Catch 33 Meshuggah so ein bisschen, da ist so richtig der Knoten geplatzt und die haben eigentlich ihren Riffstil, finde ich, auf der Platte so richtig etabliert. Und ich muss auch leider sagen, nach der Catch 33 hat das so ein bisschen nachgelassen irgendwie. Die Riffs, ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen ihr Pulver verschossen haben. Und zum Beispiel dann zwei Platten später auf der Koloss fand ich die Riffs ziemlich langweilig so, ja. Und auf der Platte ist so irgendwie alles zusammengekommen. Aber ich bin für mich als Musiker, der versucht hat, oder der auch gerne autonom sein wollte, war dieses Konzept zu sagen, wir programmieren unsere Drums, wir spielen unsere Gitarren mit so Line 6 Pot oder diesen Wetter 2 Amps, die benutzt haben fürs Studio. Das hat mich total geflasht und ich habe mir dann auch so ein Line 6 Amp geholt damals irgendwie. Und
das wollte ich nämlich fragen, inwieweit die Platte dich dann wirklich auch inspiriert hat. So, und jetzt beantwortest du ja eigentlich schon, dass du sagst so, ey, für dich war der Selling Point bei der ganzen Sache so, ey, es ist einfach Wahnsinn, dass du dir mit Drum Kit from Hell, mit dieser Sound Library, die natürlich auf richtigen Drum Samples basiert, so, dass du eine Platte auf dem Niveau theoretisch zu Hause im Wohnzimmer zusammenbasteln kannst.
Das war auf jeden Fall ein Faktor, der mich nicht von Anfang an, aber der dann zunehmend mir wichtiger wurde, als ich eben, je mehr ich darüber in Erfahrung bringen konnte, wie viel man mit zu Hause quasi auf dem Computer machen kann, was Musikproduktion oder Vorproduktion angeht, desto mehr habe ich auch mich für diese Komponente der Platte eben interessiert. So. Ja, und das ist dann halt eben, im Grunde genommen ist es auch so gekommen. Also ich sag mal, ich habe mir das Aufnehmen selber beigebracht und ich habe dann halt irgendwie eine Line 6 Amp Simulation auf meinem Computer gehabt und ich hatte Drum Kit from Hell auf dem Computer. So. Das war, also man kann schon sagen, der Einfluss war unabstreitbar, ja. Einfach zu sagen, so, okay, geil, ich kann hiermit eine geil klingende Platte machen. So.
Ich habe mir die Platte auch mal wieder angehört, oder was heißt mal wieder, zum ersten Mal angehört, warum würde ich mir sonst das anhören? Aber was mir dabei auffällt, so sehr ich diesen Stil und den Style und die ganze Ästhetik dieser Platte nicht mag, ich muss ja zugeben, dass, ob man das nun mag oder nicht, wenn du sagst so, ey, ich mit dieser Sound Library Drum Kit from Hell und mit dem Line 6 Amp oder sonst was oder heutzutage Camper, die du spielst, kannst du solche Platten im Wohnzimmer, im Schlafzimmer machen oder im Flugzeug, wenn es hart auf hart kommt, wenn du willst, so, ja. Dass das natürlich ein extrem punkiges Element hat, die ganze Nummer.
Total.
Dass du quasi die Hoheit von den Studios einfach kappst. Dass du sagst so, ey, es geht um DIY. Auch wenn euch dieser moderne Sound nicht gefällt, trotzdem ist das mehr DIY als von einem traditionellen Tonstudio abhängig zu sein.
Es ist halt ultra autonom, so.
Also genau das Wort fehlte mir, aber genau darum geht es. Und das finde ich bei der ganzen Sache extrem interessant. Leider kann ich mit diesem Sound so dermaßen überhaupt nichts anfangen. Aber die Idee dahinter, dass du dich komplett autonom und unabhängig von anderen machst und sagst so, ey, ich mach das jetzt alles alleine und ich spiele direkt den Rechner und ich programmiere meine Drums und so, finde ich sehr beeindruckend, ehrlich gesagt, weil es halt einfach auch so ein bisschen so eine Mittelfinger-Attitüde hat, so, ne? Weil ich kenne Leute, die sterben für die Band, ist diese Band das allergrößte. Ja. Ich verstehe es nicht, aber ich respektiere das.
Ja.
Für mich das Beste an der Band ist, dass der Schlagzeuger Thomas Hake heißt und das erinnert mich an das beste Bier der Welt und zwar das beste Bremer Bier, Hakebeck.
Das ist doch schön, da hast du deine Connection mit der Platte. Ich muss dazu sagen, ich habe noch keine Platte rausgebracht, die genauso gemacht worden ist. Ich habe nicht eine Platte rausgebracht, auf der die Drums programmiert worden sind, aber bis auf die Drums bin ich mit meinen Bands in der Lage, alles zu Hause aufzunehmen. Und das ist, wie gesagt, unter anderem auch vielleicht Mitschuld, ist daran vielleicht auch diese Meshuggah-Platte. Die hat mich auf jeden Fall auf die Idee gebracht und ich benutze, ich weiß auch, wie ich Drums programmiere und ich mache das auch, um meine Platten vorzuproduzieren und so weiter und so fort. Also diese Arbeitsweise an sich hat doch einen großen Einfluss auf mich oder einen großen Eindruck auf mich gemacht und ultimativ dafür gesorgt, dass ich zu Hause autonom Musik machen kann und die Ergebnisse für mich passabel klingen und ich ein sehr gutes Gespür dafür bekomme, wie nachher meine Musik auch mit dem letzten Studioschliff, mit einem richtigen Drumkit und einem Mix. Ja, ich krieg schon ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie meine Musik klingt, wenn ich die, bevor wir ins Studio gehen und die letzten Handgriffe machen. So.
Das Witzige ist, dass ich diesen Part wirklich beneide, auch wenn mir der Sound nicht gefällt, den ich von so einem Drum-Sampler oder so bekomme, aber diese Möglichkeit, dass du halt einfach so, ey, ich schiebe jetzt die Drums zusammen, natürlich, ich weiß, das ist jetzt nicht so einfach auch nicht, um geile Drums zu programmieren.
Das ist sehr anstrengend, ja.
Ja, aber das kann ich halt dummerweise überhaupt nicht so, das musst du mir irgendwann mal zeigen, weil ich die Idee eigentlich ganz geil finde, dass man zu Hause so Demos machen kann.
Ja.
Ich kann das nicht. Weißt du, wie ich meine Demos mache?
Na?
Ich nehme mein Mobiltelefon, mein Handy und filme mich selber dabei, wie ich das Gitarrenriff spiele und mache die Beatgeräusche mit dem Mund. Einfach, weil ich so primitiv bin, dass mir nichts anderes einfällt, wie ich das regeln soll. So.
Ja.
Und manchmal denke ich so, ja, vielleicht gibt es da noch einen Zwischenschritt irgendwie.
Das mit Sicherheit, ja.
Wann ist die Platte rausgekommen?
2005, glaube ich.
Also auch schon ein gutes Jahr älter.
Ja, die Platte, also ja, auf jeden Fall, definitiv. Und ich deswegen, für mich die erste Platte, bei der ich das so wahrgenommen hätte, dass das so gemacht worden ist, ja, dass da so viel aus dem Computer kam quasi. Aber ja, es ist, es ergibt auch Sinn, weil ich habe mir meinen Line 6 Top-Teil damals gekauft. Ja, nicht viel später, würde ich sagen. Ja, das war, wenn ich nicht sogar, vielleicht hatte ich es sogar schon zu dem Zeitpunkt, als die Platte rauskam. Also da, ja, das ist alles sehr, sehr eng beieinander auf jeden Fall.
Es war eine wilde Zeit, die Erinnerungen verfließen.
Das ist richtig, ja.
Meine nächste Platte, die ich mitgebracht habe, ist eine Platte, die eigentlich einen ähnlichen Ansatz wie die Back in Black verfolgt. Einfach durch, lass uns die Band so roh und nackt, aber dafür so geil, wie die Band wirklich ist, abbilden wie irgendwie möglich. Und das ist Nirvana in Utero.
Sehr schöne Wahl.
Sehr schöne Wahl.
Steve Albini.
Steve Albini ist eine sehr interessante Platte, eine extrem interessante Produktion, die damals sehr vielen Leuten vor den Kopf gestoßen hat. Es war 93. Man darf ja nicht vergessen, dass so Anfang der 90er Jahre die Leute den Bombast geliebt haben. So, ne? Es war, gab ja immer noch die Spätwehen der 80er, die Hair-Metal-Welle und so. Ne? Und da gab es halt Platten wie das Metallica Black Album, Guns N' Roses. So, das war ja einfach so hardcore, fett aufgeblasene Produktion. Und nach dem Mega-Erfolg von Nevermind zu sagen, so, ey, wir reißen jetzt die ganze Legende ein, diese ganze Vorschusslorbeeren und nehmen hier so extrem punkig und primitiv und roh eine Platte auf, hatte natürlich auch eine unglaublich geile Attitüde, so, ne?
Voll, ja.
Was natürlich auch, das war damals schon ein Multimillionenseller, die vielleicht damals wichtigste Band der Welt mit. So, zumindest in diesen Jahren.
Zu dem Zeitpunkt definitiv.
Zu sagen, so, ey, wir nehmen uns jetzt das, wir spielen eben nicht auf Safe und machen Nevermind 2, sondern wir machen jetzt die In Utero, die auch viel, viel schlechter geschartet ist als die Nevermind dann letztendlich. Also das extrem ungewöhnliche Ansatz für diese frühen 90er Jahre, weil natürlich auch, wenn man das jetzt in diesem Grunge-Kosmos verorten will, wenn man sich zur selben Zeit Platten anhört, so Alice in Chains oder so, Pearl Jam,
ja.
Extrem fett geil, aber auch glatt produzierte Platten, wie genau, man muss sich die Nevermind manchmal immer noch mal wieder anhören, um zu verstehen, wie unglaublich glatt diese Band aufgenommen wurde. Geil, ich liebe die Nevermind und ich liebe auch den Sound.
Ja.
So, aber im Vergleich zwischen der Bleach und der In Utero knallt eigentlich die Nevermind raus, weil sie klingt wie eine Roxette-Platte. So, also jetzt im etwas übertrieben. Die Songs sind heavy und die Zutaten sind hart, aber die Produktion selber völlig glatt.
Damals gemacht, ist sehr clean, ja.
Sehr, sehr clean. Macht vielleicht auch Sinn. Hat damals Butch Vig gemacht von Garbage, der Schlagzeuger.
Ja.
Ein extremer Popper, würde ich behaupten.
Mhm.
Und dann halt zu Steve Albini gehen, der natürlich mit seiner Band Shellac,
ja.
Extrem undergroundig unterwegs war. Und ich habe mir neulich dann, es gibt auf YouTube, sehr interessant, kann ich nur empfehlen, so Interviews zu der Entstehung dieser Platte und der Produktion mit Steve Albini. Und da sagt er dann so Sachen so, ja, if a record takes more than a week to make, somebody is fucking up. Und das kann ich zum Beispiel nicht unterschreiben. Das ist genau das, was du sagst. So,
ja.
Manche Platten dauern lange, manche gehen schnell. So, für mich, ich unterschreibe das nicht komplett, aber für Nirvana passte das. Die wurde, glaube ich, irgendwie in 10 Tagen oder so aufgenommen, was natürlich für eine Band, die Multimillionen Platten absetzt und ein nahezu unbegrenztes Aufnahmebudget hat, total krass ist.
In der Tat, ja.
Es lohnt sich sehr, über diese Platte zu lesen, weil Steve Albini war so ein Purist, der Producer oder Engineer. Eigentlich viel mehr Engineer als Producer, weil er gesagt hat, er hält sich aus dem kreativen Part komplett raus. Er möchte damit nichts zu tun haben. Ich bin dabei, um eure Platte aufzunehmen. Aber ihr wisst am besten, was ihr wollt. Ihr wisst, wie eure Songs sind. Ich nehme das so auf, wie ich es mit euch zusammen natürlich für gut halte. Aber man muss sagen, dass Steve Albini einen ganz klaren eigenen Sound und eine Soundästhetik hat, die er fährt. Und sich da komplett aus dieser Produktion rauszuhalten, ist schon sehr, sehr interessant. So, und wie gesagt, so sehr ich Punkrock auch liebe, aber zu sagen, so alles, wenn eine Platte mehr als eine Woche dauert, ist Quatsch, halte ich für etwas gewagte These in dem Kontext. So, aber es gibt Platten, die auch an einem Tag aufgenommen wurden und fantastisch sind. Aber es gibt halt eben nicht nur schwarz auf weiß, schwarz und weiß, sondern es gibt halt eben viele Grautöne dazwischen.
Ja.
Was sehr, sehr interessant ist, dass Steve Albini so arbeitet und alles, was ich über die AC/DC-Platte gelobt habe, oder AC/DC-Platten im Prinzip und das Konzept der Band, ist der Ansatz, hey, lass uns die Band so einfangen, wie sie wirklich klingt. Und das durch eine sehr gezielte, spezifische Equipment-Auswahl. Steve Albini ist dafür bekannt, mit sehr, sehr genau zu wissen, welches Mikrofon zu welchem Zweck, zu welcher Zeit zum Einsatz kommt.
Okay.
Sprich, es ist alles darauf aufgelegt, immer ausgelegt, den perfekten Moment, sprich den Klang des Instrumentes so gut wie möglich einzufangen und abzubilden. So, egal ob du mit einer Gitarre für $10 spielst, mit einem Schrottamp, aber dass diesen wirklichen Sound, die dieses Instrument und diese Kombination macht, wirklich dann so gut wie möglich einzufangen, unverfälscht und roh und klar und laut und in your face. Die In Utero ist sehr in your face. Mhm. Wenn du eine Platte wie Nevermind anhörst, die ist laut und fett, aber die ist nicht direkt. Ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied. So. Und das ist ein guter, ne, die In Utero, Kurt Cobain hat da zum Beispiel sehr vielen Fender Twin gespielt. Und dieser Fender Twin war total kaputt. Der hatte, glaube ich, nur noch 2 Endstufenröhren und auch die pfiffen aus dem letzten Loch. Aber die haben halt eben genau diesen spezifischen Sound gemacht. Und jeder Produzent hätte eigentlich gesagt, oder Engineer, ey, wir brauchen 9.
Ja, neue Röhren.
Neue Röhren, das muss neu gemacht werden. Aber nein, es ging genau darum, das, was die Band mochte und für richtig hielt, unkommentiert einzufangen, um diesen magischen Moment festzuhalten. Und ich finde, das hat bei der In Utero unglaublich gut geklappt. Was man sagen muss, dass die Band und der Engineer natürlich extrem hoch gepokert haben. Du musst dir vorstellen, du bist Anfang, Mitte 20, du hast gerade ein paar Welthits geschrieben, die ganze Welt guckt nur auf dich, aber du bist auch so ein Professional Gangster und jetzt bist du es dir, deiner Szene, deiner Vergangenheit und deinem eigenen künstlerischen Ideal schuldig, das, was du, die Götzenbilder, die du erschaffen hast, wieder einzureißen. Ja, dann machst du halt mit Steve Albini In Utero.
Ja.
So, und das finde ich interessant, weil man hört wirklich jeder Minute des Albums an, dass die Band das genau so wollte. Und dass der Engineer Steve Albini sich aus dem kreativen Prozess sehr rausgenommen hat. Man muss sagen, nochmal, es war für die Zeit sehr, sehr gewagt. Ich finde, die Platte klingt unglaublich gut. Ich hätte, wäre ich damals in der Band gewesen, wahrscheinlich Muffensausen gehabt. Einfach weil das ja so ein Mittelfinger war, der Sound. So, wenn, nochmal, wenn du die neben die Nevermind setzt, das ist halt einfach unglaublich, so. Und man sieht es dann, was dann passiert ist, wenn man sich so ein bisschen reinliest in die ganze Geschichte. So, natürlich gab es tierisch Ärger mit Geffen, mit der Plattenfirma, die gesagt haben, was ist das denn? Willst du mich verarschen? Als die Masterbänder gehört haben, haben die gesagt so, ey, Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Das können wir nicht auf den Markt bringen, so. Die Band natürlich, doch, klar und so. Und dann musst du halt so einen Spagat machen zwischen so, ja, du bist Rockstar, du hast Fans, die du nicht enttäuschen willst. Aber du willst natürlich auch True School sein und willst deinen Punkwurzeln gerecht werden. Und dann gab es natürlich total Ärger. Es musste so kommen, weil manchmal, du kennst das, du bist dir im Studio oder in dem Moment der Aufnahme total sicher, dass das genau das ist, was du machen musst. Das ist genau der Sound und das werde ich immer lieben. Und dann 2 Wochen später hörst du das an und sagst so, ja, huch, da hätte ich mal lieber doch nochmal auf ein paar andere Kollegen gehört und jetzt ist das so.
Ja, man kommt manchmal, man bescheißt sich manchmal auch selbst so. Das kann schon passieren.
Ja, weil man ist ja auch, das ist ja ein kreativer Prozess zwischen verschiedenen Leuten. So, man ist ja nicht alleine, sondern die Band sind 3 Leute, dann gibt es den Engineer Steve Albini und der so, ja, das ist genau richtig, ist geil, naja, ist mega geil, das ist jetzt mal was anderes und das ist richtig hart, Alter, genauso will ich das.
Ja.
Und die Band sagt selber, ja, ein paar Wochen später haben sie es dann gehört und haben festgestellt, so, ja, irgendwie war es dann doch nicht komplett, was sie wollten, irgendwie schon, ja, und dann gab es natürlich totalen Ärger, so, weil die Plattenfirma fand scheiße und die Band fand die Vocals nicht laut genug, den Bass fanden sie irgendwie nicht gut. Und dann hieß es, ja, Steve Albini finden wir cool, aber gib uns mal bitte die Masterbänder, wir wollen das gerne nochmal remixen lassen. Steve Albini fühlt sich natürlich völlig verarscht und sagt so, ey, wir hatten einen Deal gemacht, dass ihr nicht auf die Mixe, dass ihr die nicht remixt, so, das ist meine Kunst hier. Fun Fact, so, Steve Albini wollte übrigens keine Royalty-Punkte haben, so, der wäre wahrscheinlich mit der Platte Millionär geworden, ist er wahrscheinlich heutzutage, fair enough, aber der hat nur gesagt, ich will einen fixen Betrag haben. Ich will für die Platte irgendwie 100.000 Tacken oder $50.000 haben, was weiß ich, weil ihr seid die Band. Und das hat ja ganz viel mit Respekt vor der Kunst und vor dem Künstler zu tun und so. Aber er hat eben auch gesagt, das ist meine Kunst, diese Platte aufzunehmen, genauso wie ich das für richtig halte und wie ihr das abgenickt habt. Und das hat er gemacht und deswegen wollte er die Bänder dann nicht rausgeben. Hat der Bassist Chris Novoselic angerufen, hat den überredet, okay, gib die Bänder raus. Und dann hat man sich geeinigt auf einen Kompromiss, dass die 3 Singles, ich glaube, das war Penny Royalty,
Heart-Shaped Box
und Serve the Servants, glaube ich, dass die 3 Singles nochmal geremixed wurden. Und dann haben sie als erstes wieder bei Andy Wallace angeklopft, der ja auch die Nevermind gemixt hat. Haben wir schon mal in einer anderen Folge bei der Sepultura Chaos AD drüber gesprochen.
Ja.
Er hat einfach alles gemischt zu der Zeit. Andy Wallace, fantastischer Typ. So, was hat der für geile Platten gemacht? Unbedingt mal auschecken. So. Der hat das dann irgendwie doch nicht gemacht. Das war natürlich die erste Reaktion. Ja, wer hat die Nevermind so geil gemacht? Andy Wallace, so, lass uns da wieder fragen. So. Aber gelandet ist es dann bei Scott Litt, der auch R.E.M. gemischt hat und so, der, glaube ich, Produzent von R.E.M. oder so. Und der hat die dann die drei Singles geremixed und der Rest ist so geblieben.
Also übrigens R.E.M.
Fair enough. Der habe ich eigentlich vorhin, ich mache ein paar Kerzen an, lege ein bisschen R.E.M. auf, können wir ein bisschen kuscheln, ey. Simon, bitte, sei nicht so. Auf jeden Fall hat der dann die drei Songs geremixed und das war dann der Kompromiss. Wer die originalen Mixe hören will, kann ich das Deluxe Box Set von 2013, ich glaube bei Universal kam das raus, von der In Utero, steht bei mir hier im Schrank, empfehlen. Da sind die originalen Mixe drauf, schon sehr, sehr interessant. Aber ist schon krass, ne? Machst eine Platte, bist dir total sicher, kriegst dann kalte Füße, weil nicht zuletzt auch das Label total rumheulen ist. Sagt so, ey, willst du mich verarschen? Dieser kommerzielle Druck, der drauf gelastet ist, ist halt unglaublich, ne?
Ja, das ist schon heftig. Was ich interessant auch an Steve Albini finde, der hat eine andere Lieblingsplatte von mir auch aufgenommen, und zwar die Fantastic Planet von Failure. Und das ist eine total geile Platte und ich finde es, vielleicht liegt es daran, dass ich produktionsmäßig so viel querbeet höre von irgendwelchen, ja, jetzt die Meshuggah sei ein Beispiel mit ihren programmierten Drums und ihren 9-6-Gitarren irgendwie, bis hin zu irgendwelchen komischen Lo-Fi-Black-Metal-Aufnahmen, die halt klingen wie aus der Klospülung so. Für mich klingt eine Steve Albini-Aufnahme meistens nicht so rar wie, so raw irgendwie wie, ne, wie die anscheinend von der breiten Masse wahrgenommen wird irgendwie so. Also das ist, finde ich,
ja, das ist ein Unterschied. Eine gute Steve Albini Platte klingt, wie eine Band wirklich klingt. Die klingt halt einfach naturgetreu abgebildet. Und genau darum geht's. So, weißt du, da, die Leute sind ja halt an eine Popproduktion gewöhnt. Das ist der ganz große Unterschied. So. Aber nochmal, es ist interessant, womit man sich damals rumschlagen musste. Rape Me zum Beispiel, ja, das wurde halt einfach umbenannt für die Walmart-Platten, ne? Die Walmart, riesiges Ding hier in Amerika, so, weißt du, so. Das durfte halt nicht Rape Me heißen, der Song, ne? Da wurde dann Wave Me umgenannt. Also es gibt immer noch, das kriegst du auf dem Flohmarkt oder so manchmal eine Walmart-Edition in der Hand, da steht halt dann nicht Rape Me drauf, ne? Unglaublich. Aber Nirvana In Utero, extrem Eindruck bei mir hinterlassen und hat meine Ästhetik für raue Punkplatten oder wie man eine Band mit wenigen Mitteln, aber extrem geschmackvoll abbildet, sehr, sehr geprägt. Was hast du noch mitgebracht, Simon?
Ich habe noch mitgebracht eine Celtic Frost-Platte, die Monotheist.
Lass knacken.
Ja, die das ist eine Scheibe, die mich total umgeblasen hat irgendwie. Celtic Frost haben ja auch eine nicht ganz unproblematische Diskografie. Da gab es ja dann mal so eine Phase mit Cold Lake und so, wo die Musik, sagen wir jetzt einfach mal, ein bisschen, doch sehr eigenartig wurde, ein bisschen überexperimentell. Und dann war die Band lange aufgelöst, so ab Mitte der 90er bis Mitte der 2000er kam da ja gar nichts. Und die haben sich dann irgendwie nochmal, die haben sich dann irgendwann zusammengerauft, frühe 2000er, und sind sich einig gewesen, dass die letzten Sachen, die die gemacht haben, kein würdiger Abschied für die Band gewesen sei. Und dass man mindestens nochmal eine Platte machen sollte, die würdevoll das eigene Denkmal sozusagen irgendwie, ja, abschließt, eventuell auch, ne? Und eben eher den Kreis schließt mit deren viel mehr gefeierten Platten so. Und dann, ja, haben die irgendwie ein paar Jahre an dieser Platte gesessen, an der Monotheist. Und ich erinnere mich noch, ich hatte damals einen Kumpel in Berlin, Schmolli, und der hat...
Der gute alte Schmolli.
Der gute alte Schmolli, der war so DJ in der Metal-Disco in Berlin. Und super cooler Typ. Yep. Da, man mag es kaum glauben, DJ in der Metal Disco, super cooler
hieß
Typ.
Hieß der DJ Schmolli?
Der hieß DJ Schmolli, ja. Und
null Problemo.
Fair enough.
Und der ist halt einfach ein super Typ gewesen. Und ich weiß nicht mehr warum, aber ich war irgendwie vor, das war so ein Metal Disco Abend, und ich war, bevor da die Türen eröffnet worden sind, war ich unten da bei ihm in seinem Keller. Darmwäsche hieß die Aktion immer.
Darmwäsche, wie der Enddarm, Mastdarm, Dünndarm, Darm oder Darmen?
Darm. Ja, Darm. Ah. Darmwäsche hieß die, die...
Wenn in Berlin gefeiert wird, hängt schon mal ein Bild schief.
Da hängt schon mal der Darm raus, ja.
So sieht's aus.
Und jedenfalls war ich irgendwie drin und der Laden war noch nicht offen und er hat mir ein paar Songs vorgespielt und da war ein Song von der neuen, damals neuen Celtic Frost Platte dabei und ich konnte es kaum fassen, wie hart das, also das hat mich einfach komplett umgehauen. Der Song war hart, düster bis zum geht nicht mehr und trotzdem auch ziemlich primitiv irgendwie.
Findest du die Platte wirklich primitiv, den Sound oder die Songs? Ich fand die, oder ich, als ich die neulich wieder gehört habe, ich finde die Songstrukturen, ich finde die Songs sehr lang oder liege ich da falsch?
Ja, die spielen schon manchmal die Songs ganz schön aus so. Also die Song, die Platte ist so ein bisschen ambivalent, weil die hat primitive, diese Mischung aus Thrash- und Doom-Metal-Songs irgendwie, die halt mehr so reinballern und dann diese komischen Gothic-Metal-Songs. Ich muss auch sagen, diese Gothic-Metal-Songs mochte ich damals null. Und ich habe die mir die Platte dann gekauft, habe die MP3s gerippt auf meine Festplatte, habe ich die ganzen Gothic Metal Songs einfach rausgelöscht und dann waren immer noch 52 Minuten Musik übrig irgendwie.
Das meine ich, primitiv ja. Geht anders.
Ja, das war also die Platte war schon sehr ausladend trotzdem so, aber ja, das hat mich halt irgendwie total umgehauen und die Platte war für mich so prägend. Also erstmal mag ich Tom Warriors Gitarrensound total gerne. Das ist wohl angeblich nur mit einem Tube Screamer geboosteter JCM 800.
Wie ich immer sage, der beste Gitarrensound, den es gibt. Ende aus Nikolaus.
Aber ich finde seinen Sound so prägnant und speziell, dass ich pack's nicht ganz. Vielleicht kommen wir da wieder zu dem aus den Fingern Klischee irgendwie so.
Vielleicht auch viel mit dem Mikrofon, mit dem es aufgenommen wurde und so, ne? Und das kann halt Mic Placement macht, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
Ja, genau. Also ich kann es nicht, es ist auf jeden Fall für JCM 800 mit Tube Screamer klingt für meine Verhältnisse selten so wie bei Tom Warrior so. Und ich bin großer Fan von seinem Gitarrensound und die Platte wurde auch von Peter Tätgren irgendwie co-produziert, der Typ von Hypocrisy. Also irgendwie eine weirde Kombination. Die Platte hat 5 Jahre gedauert, irgendwie zu machen oder so. Aber für mich, was wirklich für mich bei der Platte eigentlich so prägend war, war, dass die primitiveren und die Heavy-Momente, die waren super simpel und ne, die Platte ist lang, die Songs werden teilweise doch sehr ausgespielt und so eine stoische Wiederholung irgendwie. Und für mich war die Platte prägend, weil sie mit wenigen musikalischen Mitteln oft geschafft hat, eine total düstere Atmosphäre zu erschaffen. So.
Die dann aus dem Songwriting entstand.
Richtig, ja. Genau. Und das ist für mich bei der Platte, die hat mich zu der Zeit dann extrem geprägt und lange geprägt und hat bei mir auch dafür gesorgt, dass ich mich total wieder an simplere Riffs auch rangewagt habe, weil ich gemerkt habe, dass man auch mit super primitiven Riffs, wenn die richtig untermalt sind irgendwie, dass man damit auch echt Atmosphäre schaffen kann so und das ist für mich bei der Platte halt total ausschlaggebend. Und dann der letzte Song, beziehungsweise vorletzte Track auf der Platte, Synagoga Satanae, das ist für mich einer der evilsten Metal-Songs überhaupt so, ja. 14 Minuten Nummer so. Die Riffs sind alle für sich primitiv, ja. Ich habe gefühlt in dem Song 3, 4 Riffs so, ja. Und das wird die so nacheinander eigentlich auch gespielt werden. Du hast da Part 1, Part 2, Part 3 so sinngemäß. Und die Riffs sind alle für sich nicht wahnsinnig, wie soll ich sagen, kompliziert. Aber der Song ist einfach sowas von evil, heavy und düster. So 3 Sprachen, Englisch, Deutsch, Latein, so, ja. Also da haben sie schon
die
richtig...
Die guten alten Lateinplatten, ja, da was du mitschreien will.
Das ist auf jeden Fall schon finster, auf jeden Fall so.
Ich hatte die Platte überhaupt nicht auf dem Schirm.
Das ist interessant.
Ja, aber gut, was habe ich schon auf dem Schirm, ne? Also jetzt mal
Regen.
Ja, ho.
Wo ist er? Na?
Da ist er. Besser spät als nie. Ja. Ich hatte die Platte, aber gut, nochmal, also ich habe ja, es geht ja immer so vieles an mir vorbei. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ich, ich versteife mich dann so auf so Sachen und dann höre ich mich dann fest und ich lasse dann manchmal wenig Platz für neue Sachen so. Manchmal gebe ich damit an, um mich wichtig zu fühlen und sag so, ey, ich habe hier voll Scheuklappen und dies, aber ich glaube, manchmal ist das auch einfach nur dumm, weil mir so wahnsinnig viele gute Mucke entgeht. So.
Ja, aber es gibt, der Punkt ist auch, es gibt auch so viel Mucke, ja. Mir entgeht auch eine ganze Menge.
Längst nicht so viel wie mir. Also du echt, also das finde ich immer wieder erstaunlich, was du für Sachen auspackst manchmal. So, Simon, man denke ich, der Typ braucht Freunde oder mal Hobbys oder so, immer nur Mucke, Mucke, Mucke. Irgendwann reicht's auch mal.
Freunde und Hobbys sind überbewertet.
Ja, Freunde, wie Buzzys Oma, von meinem besten Freund die Oma gesagt, Freunde kosten nur Zeit und Geld. Ist was Wahres dran, aber gut, Freunde machen auch Bock. Mit denen kann man nämlich zum Beispiel Musik. Bist du so ein Typ, der hört lieber alleine Musik oder lieber in der Gruppe Musik?
Hören eigentlich lieber alleine.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe lange gebraucht, um aber auch. Also es gibt ja zwei Sachen, ne? So Mucke hören und Mucke hören. So, ne? Es gibt halt einfach irgendwie mal Musik so, die einen so flasht, so auf so einem primitiven Niveau. Ich rede jetzt über Nirvana, dann habe ich über AC/DC gesprochen, dann über Nirvana gesprochen und so sehr in your face. So, weißt du, die Faust fliegt nach oben, Rock'n'Roll, es holt dich aufgrund von primitiven Motiven und Ideen ab. So wirklich gelernt, Musik zu hören und auch so zu analysieren, das hat sehr, sehr lange gedauert. So, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis das geklappt hat. So, oder was heißt, nicht, dass ich es versucht hätte, aber bis ich wirklich Musik gefunden habe, die mich begeistert hat auf ein Niveau, die über Rock'n'Roll hinausgehen. Da war die erste Platte, war bei mir Portishead Dummy. Mhm. Das war ein Zufall. Hatten die Eltern von einem Kumpel im Regal.
Auch coole Eltern.
Ja, sehr coole Eltern tatsächlich, von meinem Kumpel Paul. Und wir hatten damals Tank Girl gesehen und da gibt es ja diese ikonische Duschszene, die total lang ist. Und da läuft der Song Roads eben von der Dummy-Platte von Portishead. Und wahnsinnig gute Platte. Und da habe ich mich total drin verliebt. So, es passte sehr gut. Ich war so 17 oder so, nicht als die rauskam, die kam 94 raus, sondern als ich die kennengelernt habe. Und es passte unglaublich gut zu meinen Teenager-Depressionen, die damals doch tatsächlich ziemlich ausgeprägt waren, muss man sagen. Und diese Endzeit-Stimmung fängt diese Platte halt unglaublich gut ein. Also wenn man sehr viel alleine sein wollte und alleine betrunken an die Decke starren und die Welt verabscheuen wollte, dann war das eine sehr, sehr gute Platte. So, aber was da jetzt auf lange Sicht über diese Tristesse erhalten geblieben ist für mich und für mich geprägt hat, dass ich das eher. Also wer wirklich was über eine kreative Produktion einer Platte lernen will, dem sei die Portishead Dummy ans Herz gelegt. Denn man sagt ja immer so, über den Tellerrand hinausschauen oder so. Auf dieser Platte passieren genau all die Dinge, die bewusst, aber trotzdem nicht bei AC/DC oder Nirvana passieren, sondern es ist alles möglich. Und das finde ich bei dieser Platte nach wie vor. Jedes Mal, wenn ich die höre, gibt's neue Sachen, die ich entdecke. Das Beste, finde ich, sind die Drum-Sounds. Mhm. Die Drums wurden auf dem alten oder sehr oft auf dem alten Schrottschlagzeug aufgenommen mit wenigen Mikrofonen auf einer Halbzoll 16-Spur-Maschine. Witzigerweise hatte ich Jahre später auch meine geliebte Fostex B16 Halbzoll-Maschine, 16-Spuren-Bandmaschine. Und da habe ich genau das Gleiche gemacht, so Drums aufgenommen, die dann total alt und Vintage klangen, so weil halt das Format so schrottig war. Die sind aber noch einen Schritt weiter gegangen, die haben auf dieser schrottigen Maschine die Drums aufgenommen, haben die dann auf eine Platte gepresst, haben die Platte auf dem Boden rumgerieben, damit die mehr Kratzgeräusche kriegt, so, und haben die dann wieder selber gesampelt.
Crazy.
Ja, mega. Aber das, weißt du, es klingt halt alles wie, als wenn du so ein altes Radio anmachst jedes Mal. Aber es sind wirklich gespielte Drums, die halt sie halt selber aufgenommen haben und durch dreimal zerschreddert haben. So, das finde ich schon mal unglaublich. Die ersten Gitarren sind bei den Songs genauso aufgenommen. So, oder durch kleine Übungsverstärker aufgenommen. Das hatte ich bei jetzt will ich nicht das Fass noch aufmachen zu noch einer weiteren Platte, aber bei Beck. Ich bin großer Beck-Fan. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Odelay heißt, die Platte oder so. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. So, da ist das auch so, dass du jedes Mal eine kleine neue Sache entdeckst. So, und das nicht, also, dass nichts verboten war, sondern alles, was coole, eerie, komische Sounds kreiert, willkommen war. So, ne? Da ist ein Song drauf, der heißt Glory Box. Da hat man so Streicherarrangements gemacht, so, die auch richtig aufgenommen wurden, um die aber zu verfremden und irgendwie gefährlicher klingen zu lassen, hat man die halt einfach auf eine Tape, auf eine ganz normale Kassette gebounced und dann wieder abgespielt und auf die Platte gemischt, damit das irgendwie dünner und fieser klingt, so, ne? Solche Sachen. Oder dann gibt's einen Song, der heißt Strangers, so, weißt du, da ist eine, nach 30 Sekunden kommt so eine ganz komisch klingende Akustikgitarre, die wurde halt auf so einem Diktiergerät aufgenommen, weißt du, so ein klassisches Diktiergerät habe ich hier auch rumfliegen, so. Oder hier siehst du oben, das ist mein Roland Space Echo.
Ja.
Das ist auch ganz bekannt so von so vielen so Reggae- und Dub-Künstlern und so. Damit wurde halt richtig viel rumhantiert. Und das habe ich mir deswegen gekauft, weil diese unglaublichen Echo-Fahnen und diese langen, leiernden, kaputten, schräglehnenden Echos, die kommen von diesem Gerät. Deswegen habe ich mir damals auch gekauft. So. Ganz viel von der Mucke ist Sampler-basiert. Und da kommen wir, schließen wir so ein bisschen den Bogen zu der Meshuggah-Platte.
Ja.
Ganz, ey, das, die Platte ist in einem, wahrscheinlich größtenteils in einem Wohnzimmer und Proberaum entstanden. Trotzdem ein absoluter Welthit geworden, so, ne? Weil einfach so ein unglaubliches Maß an Kreativität dahinter stand und nichts ist verboten. Alles geht. Beastie Boys haben das zum Beispiel halt auch ganz, ganz, ganz weit getrieben. Finde ich großartig, so. Auch wenn das eben keine Rockmusik ist, so. 1994, der klassische Sampler damals war ein Akai S1000. Der hatte 32 Megabyte in Mono, muss man dazu sagen. Ich hatte, mein iPod ist 12 Jahre alt und der hatte damals schon 160 Gigabyte. Kann man sich mal vorstellen, wenn du konntest Musik samplen oder du hast Platten gespielt und hast da irgendwas rausgesampelt und dafür hattest du eine Größe von 32 Megabyte. Das hat den ganzen Sampler ausgelastet. Das ist übrigens ein Grund, warum ein ganz großer Teil der Platte in Mono ist, weil du in Mono längere Stücke samplen konntest als im Stereo. Du brauchtest nur die Hälfte des Speicherplatzes. Sehr, sehr interessant. Also das komplette Gegenteil von Rock'n'Roll, von Nirvana und AC/DC, aber nochmal, wenn man
anders Rock'n'Roll halt, ne? Das ist halt der Punkt so. Oder
Stück weniger Punkrock, das ist auf jeden Fall klar. So.
Absolut, ja.
Aber ich kann nur jedem sagen, wer wirklich was über Kreativität und Produktion lernen möchte, studiert diese Platte. Das ist der Holy Grail. Kreatives Sampling, abenteuerliche Aufnahmetechniken und auch so, ne, es war ja nicht, also so Vintage-Gear ist jetzt der letzte Schrei oder in den letzten 10, 15 Jahren, aber ne, das war ja nicht immer total modern, aber es gab immer Bands, die gesagt haben, so, ey, lass uns altes Zeug nehmen, um möglichst komische, unkonventionelle Sounds zu erschaffen, so. Und dazu muss ich sagen, abschließend so, dass ich, klar, ich lebe Punk, ich lebe Rockproduktion, primitive Sachen, geil primitiv, wie gesagt, In Utero, Back in Black, Highway to Hell. Aber ich habe sehr, sehr viel gelernt von Platten, die mit Rockmusik überhaupt nichts zu tun haben. Da habe ich, also das meiste über Produktion habe ich eigentlich von solchen Platten gelernt. Als Ehrennennung möchte ich hier noch ganz klar Peter Schilling Fehler im System nennen. Hier Major Tom und so. Die Platte ist einfach Wahnsinn, wie die produziert ist. Auch so geile Momente drauf oder halt eben Back. Ich habe viel Funk und R&B und auch viel Dub-Platten damals gehört, weil da einfach so Sachen sind, so Ideen, auf die ich nicht gekommen wäre mit deiner normalen Rock-Produktion.
Ich fand auch immer, ich bin ja auch großer Godflesh-Fan so und da wurde natürlich viel mit Drumcomputer rumhantiert. Und ich habe zum Beispiel, da nehme ich jetzt vielleicht was vorweg, aber wir haben mit Nightmare irgendwie ein Godflesh-Cover von so einem Deep Cut von der Street Cleaner irgendwie gemacht. So. Und da saßen wir dann Anfang des Jahres da und haben halt die Drums nachgebaut, erstmal nachprogrammiert. Und obwohl dann Drumcomputer benutzt worden ist, ist der irgendwie nicht tight. Ich kann es überhaupt nicht erklären, aber der Song,
es könnte sein,
das Tempo.
Wann wurde die Godflesh aufgenommen im Original?
89 oder
Pass
so.
Pass auf, ich sag dir, warum die nicht tight ist. Weil natürlich eine Bandmaschine eine gewisse. Weißt du, wenn, das könnte der Grund sein, weil es ein analoges Medium ist, dass die Bandmaschine vielleicht nicht rund lief oder so.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass der Song nicht im Tempo bleibt, so, ja. Also irgendwann geht das geht sogar relativ fix, dass das auseinandergeht. So im ersten Drittel oder spätestens nach der Hälfte des Songs ist das nicht mehr aufeinander irgendwie so. Und das finde ich halt auch irgendwie sehr, sehr, sehr spannend.
Also, bevor wir uns hier verlieren, immer wieder geil. Es gibt so die Platten, die wir heute genannt haben, also auf meiner Seite, du wirst das für deine Seite genauso sehen. Ich kann mich an diesen Platten nach wie vor nicht satt hören. Und das ist, macht immer wieder Bock so, weil man sagt immer, die Platten haben mich so geprägt und die Blasels, aber trotzdem stellt man fest, ey, die habe ich seit einem Jahr nicht gehört oder so.
Ja.
Und dann ist es geil, Es ist wie so, sich ein altes Fotoalbum von einer längst vergangenen Liebe und dann stellt man fest, sie ist immer noch da und sie ist noch stärker, als sie je gewesen ist. Und man weiß noch ganz genau, warum man sich damals in diese Platte, in den Sound, in das Feeling, in die Atmosphäre verliebt hat. So. Und ich finde, es ist keine Schande zuzugeben, wo die Inspirationen herkommen. So ganz im Gegenteil. Am Ende des Tages, wie gesagt, egal, dir bleibt ja eh nichts anderes übrig. Wenn du alten Kaffee wieder warm machst, wird der niemals so schmecken, als wie eine neue, geil aufgekochte Tasse, die du gerade frisch gemacht hast. So, es bleibt, und es ist ganz egal, ob du die jetzt mit deiner 6.000 € Kaffeemaschine gemacht hast oder mit deinem Billo-Teilen. Frischer Kaffee ist wahrscheinlich immer besser als ein aufgewärmter Kaffee.
So wird das wohl aussehen.
So sei es. Weiter, alle Leute geile Platten machen. So, damit wir was zu besprechen haben. Simon, ich hab Durst.
Lass laufen.
Alles klar, bis später, hauen Sie rein.
Hau rein, ciao.
They serve one master. That is destruction.